SWR Kultur Hörbuch.
Nie, nie, nie von Linz Strömsburg. Es liest Anne Müller. Folge 6. Was willst du vom Leben? Anniken wacht im Laufe der Nacht mehrmals auf. Sie hat Fieber und Gliederschmerzen und ihre Brüste sind geschwollen, vor allem die linke. Irgendwann weckt sie Alex, der hochfährt und verschlafen fragt, ob etwas mit Ella sei. Ich weiß nicht, was los ist, sagt Anniken mit Tränen in den Augen. Wir fahren in die Notaufnahme, sagt Alex und fängt an, das Nötigste zusammenzupacken. Kurz darauf steigen sie ins Taxi. Ella schläft in ihrer Babyschale und Alex und Anniken vergewissern sich mehrfach, dass der Gurt auch richtig festgemacht ist. Anniken weint leise. Alex legt ihr einen Arm um die Schulter, den anderen um den Kindersitz. Als sie am Krankenhaus ankommen, bezahlt er mit Karte und bedankt sich beim Fahrer, der besonders umsichtig war. Kein Problem, Chef. Der Fahrer winkt den Dreien nochmal zu, bevor er wieder losdüst. In dem Moment weiß er noch nicht, dass in wenigen Minuten eine junge Frau einsteigen wird, die beim Nachglühen bei Freunden zusammengekauert auf dem Sofa eingeschlafen ist. Gleich sitzt sie da, und zwar hellwach und glücklich, weil der Flieder blüht, weil die Prüfungsphase und das erste Uni-Jahr bald überstanden sind, weil ein endloser Sommer vor ihr liegt und weil ihr eine innere Stimme zuruft, jetzt geht's erst richtig los. Mit diesem Gefühl im Bauch lässt sie sich auf den Rücksitz plumpsen, sagt ihre Adresse und dämmert schon im nächsten Moment weg, während der Fahrer sie sicher aus der Innenstadt heraus und zu ihrer Souterrain-Wohnung am Ekebergwein bringt. Ziehen Sie bitte eine Nummer, sagt die Krankenschwester an der Anmeldung. Ich weiß nicht, was mit meiner Freundin los ist, sagt Alex. Sie hat Fieber. Wenn Sie eine Nummer ziehen, kümmern wir uns gleich um Sie. Versehentlich zieht Alex zwei Nummern und geht zurück zur Anmeldung, um Bescheid zu geben. Die Krankenschwester nimmt einen der Nummernzettel entgegen, knüllt ihn zusammen und weist Alex mit einer routinierten Handbewegung den Weg in den Wartebereich. Ella schläft tief und fest, während Anniken fröstelt und gleichzeitig schwitzt. Sie schiebt sich die Hände unter den Po, um das Zittern zu kontrollieren, aber plötzlich steigt eine panische Angst in ihr hoch und sie legt eine Hand auf die Babyschale. Gleich sind wir dran, sagt Alex und lächelt Anniken beruhigend zu. Tatsächlich blinkt im nächsten Moment der Monitor an der Wand und ihre Nummer wird angezeigt. Sie gehen zu dritt auf die geöffnete Tür zu, in der ein Arzt steht. Wer ist der Patient? Fragt er und Anniken hebt mühsam die verschwitzte Hand. Wenn Sie so lange draußen warten, sagt der Arzt zu Alex, der die Babyschale mit der immer noch tief und fest schlafenden Ella hält. Alex nickt und nimmt auf einem Stuhl gleich neben der Tür Platz. Alles wird gut, sagt er zu seiner Tochter, die keine Ahnung hat, was um sie herum passiert. Kurz zuckt ihr kleiner Finger, aber sie wacht nicht auf. Alex blickt zur Tür, hinter der Anniken mit dem Arzt verschwunden ist. Sein Herz rast, Adrenalin und die Angst rauschen durch seine Adern. Was geht hier gerade vor sich? Es wird doch nichts Ernstes sein. Sonst bringt ihn so leicht nichts aus der Ruhe. Er hat nie zu Schwarzseherei geneigt. Aber jetzt ist alles anders. In ihm schwelt eine Angst vor der Zukunft, vor Katastrophen, vor Krankheiten und vorm Tod, vor allem, was Anniken und Ella zustoßen könnte, vor allem, wovor er sie nicht beschützen kann. Kommen Sie rein, sagt eine Stimme, und Alex blickt auf. Der Arzt steht in der Tür. Alex fährt hoch und trägt Ella vorsichtig ins Behandlungszimmer, wo Anniken auf einer Patientenliege sitzt. Ihre Freundin hat eine Brustdrüsenentzündung, sagt der Arzt und schließt die Tür. Wir werden sie umgehend mit Antibiotika behandeln. Allerdings möchte sie nicht bei uns im Krankenhaus bleiben. Sollte sie das denn? Wenn sie zu Hause ausreichend Ruhe bekommt, ist das okay. Sind sie tagsüber da? Ich kann mir frei nehmen, sagt Alex und spürt einen Kloß aus Angst und Erleichterung im Hals. Prima. Rufen Sie an, wenn das Fieber steigt oder die Schmerzen sich verschlimmern. Hier ist meine Nummer. Er kritzelt 8 Ziffern auf einen Zettel und reicht ihn Alex. Sie wird gesund, sagt der Arzt, als Alex ihn ängstlich ansieht, statt zu antworten. Die Apotheke am Yanban-Torge ist rund um die Uhr geöffnet. Sie können die Antibiotika sofort besorgen, fügt der Arzt mit einem Blick auf die Uhr hinzu. Es ist 5:45. Danke, sagt Alex. Der Arzt nickt Anniken und Alex zu und hält ihnen die Tür auf. Als sie nach einem Abstecher zur Apotheke nach Hause kommen, rufen sie mich trotz der frühen Uhrzeit an und ich fahre vor der Arbeit bei ihnen vorbei. Anniken liegt im Bett, nass geschwitzt und blass. Ich setze mich auf die Bettkante und streichle ihr über die Stirn. Es fühlt sich an, als würden meine Finger an ihrer feuchten Haut festpappen. Wie geht's dir? Nicht gut. Es tut so weh, dass ich nicht bei Ella sein kann. Ella ist doch gleich nebenan, im Wohnzimmer bei ihrem Vater. Zwischen euch ist bloß die Wand. Was, wenn ich nicht gesund werde? Natürlich wirst du gesund, sage ich, gehe aus dem Zimmer und ziehe die Tür hinter mir zu. Ich muss los, sage ich zu Alex. Er sitzt neben Ella, die wieder schläft. Ich kann nach der Arbeit noch mal vorbeikommen, schlage ich vor, aber Alex reagiert nicht. Mach's gut, Kleine, sage ich zu Ella, die nicht versteht, was um sie herum geschieht. Ich fahre zur Arbeit, Hügel ab den Radweg unter den Fliederbäumen entlang und weiter über die Kreuzung. Ich schwitze unter meinem Helm, aber nicht so wie Anniken, die fröstelnd und schweißgebadet im Bett liegt, während die Antibiotika sich an die Arbeit machen und mit jedem Herzschlag, der Blut durch ihre Adern pumpt, die Bakterien und die Entzündung Stück für Stück bekämpfen. Mein Herz schlägt ebenfalls und ich trete in die Pedale und steuere dem Stadtzentrum und einem neuen Arbeitstag entgegen. Ein neuer Tag in einer Kette aus Tagen, die immer länger wird. Es geht immer weiter, auch jetzt, wo Philipp und ich nicht mehr zusammen sind. Aber das wird schon. Es muss einfach. Bald habe ich Urlaub. In den letzten Wochen war ich jeden Tag bei Anniken und Alex, oft nur kurz, um ihnen etwas zu essen oder Kaffee zu bringen, manchmal auch etwas länger. Anniken geht es besser, aber sie wirkt seltsam abwesend. Es ist unmöglich, zu ihr durchzudringen. Sie macht sich Sorgen um Ella, obwohl es der Kleinen prächtig geht. Ella schläft viel, wächst und isst, wie sie soll. Die Ärzte haben Anniken gesagt, sie müsse darauf achten, selbst genug zu essen und zu schlafen, aber da ging sie sofort an die Decke. Mit mir ist alles in Ordnung, beteuert sie immer wieder, obwohl sie dunkle Augenringe und stark abgenommen hat. Alex scheint das allerdings nicht zu beunruhigen. Bevor ich vorhin bei ihnen los bin, habe ich gefragt, ob ich irgendwas tun könne, aber er hat nur eine wegwerfende Handbewegung gemacht. Du hast uns schon so viel geholfen. Was würden wir nur ohne dich machen, sagte er, als er mich zur Tür brachte. Anniken war gerade dabei, Ella zu füttern. Okay, ruf an, wenn was ist. Nein, jetzt hast du mal frei. Und morgen musst du nicht kommen. Ich bin zwar jetzt Papa, aber Essen bestellen kann ich trotzdem. Als Anniken ein paar Tage später anruft, bin ich gerade auf dem Rad unterwegs, gehe aber trotzdem ran. Hallo? Hey, was machst du? Ich fahre gerade nach Hause. Quatsch, komm auf ein Glas Wein vorbei. Wir wollen im Hof grillen. Jetzt gleich. Ja, komm rum. Wir legen auf. Ich mache an einem Zebrastreifen kehrt und fahre an ein paar Kirschbäumen vorbei zu Anniken und Alex. Ein Nachbar nimmt mich mit auf den Hof, wo ich mein Rad ins Gras fallen lasse und mich zu meiner kleinen Gang im Schatten geselle. Ella liegt strampelnd auf einer Decke. Alex steht am Grill und Anniken rappelt sich hoch und fällt mir um den Hals. Lange nicht gesehen, sagt sie. Ich nicke, setze mich neben Ella ins Gras und streichle ihre kühle, weiche Haut. Was gibt's Neues? Heute war mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub, sage ich. Ab jetzt habe ich frei. Herrlich. Alex drückt mir ein Glas in die Hand und fragt, ob ich ein Würstchen oder einen Veggie-Burger will. Ich entscheide mich für Letzteres und Alex schmeißt einen Bratling auf den Grill. Den Kartoffelsalat habe ich selbst gemacht, sagt Anniken, nach Mamas Rezept. Wow, ich hebe eine Braue. Solange ich Anniken kenne, beschränken sich ihre Kochkünste auf Tiefkühlgerichte und Pfannkuchen. Ella schläft inzwischen etwas länger und ich habe jede Menge Energie. Ein fantastisches Gefühl. Und deshalb lernst du jetzt kochen. Nein, aber Kartoffelsalat kriege ich gerade noch hin. Gut aussehen tut er jedenfalls. Wir essen im Gras. Ella in unserer Mitte, ringsherum die Häuser und dahinter die Stadt. Von der Straße ist kaum etwas zu hören. Nur aus einem Fenster weit oben dringt Musik. Der Kartoffelsalat schmeckt genauso gut wie der, den es immer bei Anniken zu Hause gibt. Er schmeckt nach Kindheit. Ich lobe das Essen, vor allem den Kartoffelsalat, aber Anniken macht eine wegwerfende Handbewegung. Philipp war gestern hier, sagt Alex mit vollem Mund. Ja? Ja, sagt Anniken. Schön, sage ich. Er meint, Ella ist die perfekte Mischung aus Alex und mir. Witzig wie Alex, hübsch wie ich. Du bist auch witzig. Hast du in letzter Zeit mit ihm gesprochen? Fragt Alex. Nein, schon länger nicht mehr, antworte ich. Am liebsten würde ich Philipp sofort eine Nachricht schicken, aber ich unterdrücke den Impuls und lasse das Handy in meiner Tasche neben dem Fahrrad liegen. Er war ganz glücklich, als er Ella auf dem Arm hatte, sagt Alex. Ich trinke einen Schluck Wein und nicke. Als Ella zu weinen anfängt, nimmt Anniken sie hoch, entschuldigt sich und dreht sich weg, um sie zu stillen. Da grollt plötzlich ein Donnern über uns. Und noch bevor wir zum Himmel hochschauen können, bekommen wir die ersten Tropfen ab. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Die schwüle Hitze hat wie ein Deckel über der Stadt gelegen. Aber jetzt gibt sie nach. Und der Regen prasselt auf uns und die Erde unter unseren Füßen herab. Anniken steht auf und läuft unter ein Vordach. Ella ist unbeirrt weiter, die kleine Hand auf Annikens Brust gelegt. Alex und ich raffen so viel wie möglich zusammen. Ich greife nach der Decke, die längst triefnass ist. Dann rennen wir zu Anniken und sehen dabei zu, wie unsere Burger, Bratlinge und Würstchen auf dem Grill ertränkt werden. Bald blicken wir geradewegs auf eine Wand aus Wasser und der frische Geruch feuchter Erde und nassen Asphalts steigt uns in die Nase. Es ist, als wolle der Regen den Staub und Dreck wegspülen, der sich in den letzten Wochen überall festgesetzt hat. Anniken fragt, ob ich noch auf ein Glas mit hochkomme, aber ich lehne ab und wir umarmen uns. Als ich mein Rad vom Hof schiebe, beeile ich mich nicht, pitschnass bin ich eh schon. Der Regen ist fast körperwarm und ich spüre ihn kaum, nur das Gewicht der Tropfen, die auf die Haut treffen. Auf dem Heimweg sehe ich Menschen im Park, die sich Zeitungen über den Kopf halten, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass das Unwetter rasch vorbeizieht, aber der Himmel ist dunkel und ich bin mir sicher, dass der Regen so schnell nicht aufhört. Vor einem Supermarkt steht ein Mädchen in tropfnassen Kleidern und ruft etwas in den Himmel. Erst will ich sie fragen, ob alles in Ordnung ist, aber dann kommt ihr Vater mit einer Einkaufstüte aus dem Eingang, geht auf sie zu und hebt sie hoch. Und da höre ich, was sie ruft. Es regnet, die Erde wird nass. Erst sie allein, dann stimmt ihr Vater mit ein. Das Mädchen klatscht in die nassen Hände, während die Straße zwischen uns sich in einen Fluss verwandelt. Zu Hause angekommen, gehe ich sofort ins Bad, schäle mich aus den nassen Klamotten und rubble mir die Haare trocken. Als ich nackt dastehe, klingelt es an der Tür. Hallo? Ich bin's, höre ich eine Stimme atemlos ins Türtelefon sprechen. Ich mache auf und gehe ins Schlafzimmer, um mir etwas Trockenes anzuziehen. Meine Haut ist immer noch feucht und ich komme nur mühsam in mein Kleid. Ich höre, wie die Tür zufällt und als ich zu ihm in den Flur gehe, bitte ich ihn, mir mit dem Reißverschluss zu helfen. Noch ehe er sich darum kümmern kann, fällt mein Blick auf sein nasses, weißes T-Shirt und ich hole schnell ein Handtuch, mit dem er sich vergebens abzutrocknen versucht. »Willst du duschen?«, frage ich. Umständlich streift er seine schweren, nassen Sachen ab und verschwindet ins Bad. Ich krame ein paar Klamotten hervor, die ich nach seinem Auszug in der Schmutzwäsche gefunden und gewaschen habe. Dann hole ich zwei Gläser und eine halbvolle Flasche Wein und gehe ins Wohnzimmer. Das Fenster, das nur angelehnt war, ist vom Wind aufgedrückt worden. Es hat reingeregnet. Mir ist das egal. Ich freue mich lieber darüber, dass endlich ein bisschen frische Luft in die Wohnung kommt. Draußen schüttet es immer noch. Blitze und Donnern wechseln sich ab. Ich knipse eine kleine Stehlampe an, lasse die Deckenbeleuchtung aber ausgeschaltet. Wegen der Hitze habe ich in den letzten Wochen nicht mehr auf dem Sofa gesessen, sondern mir es mit ein paar Kissen auf dem Boden bequem gemacht, wo es kühler ist. »Ist es okay, wenn wir hier unten sitzen?«, frage ich, als er mit nassen Haaren, aber trockenen Klamotten ins Wohnzimmer kommt. »Sieht gemütlich aus«, sagt er und setzt sich zu mir. Ich reiche ihm noch ein Kissen, das er sich in den Rücken schiebt. »Bist du vom Regen überrascht worden?« Er nickt. »Ich war bei Anniken und Alex im Hof«, sage ich. »Und dann, Ella hat ihren allerersten Regen erlebt. Seit ihrer Geburt hat sich einen Sonnentag an den anderen gereiht.« »Du warst also bei ihrem ersten Regen dabei«, sagt Philipp. »Das kannst du ihr später mal erzählen.« »Ziemlich lahme Geschichte, oder?« »Ich weiß nicht, wann ich meinen ersten Regen gesehen habe.« »Ich auch nicht.« »Du hast sie besucht?«, frage ich, als nichts mehr von ihm kommt. Er nickt. »Sie ist toll, oder?« »Das ist sie«, sagt er und nimmt meine Hand. »Es tut mir leid«, sage ich. »Mir auch.« »Muss es nicht.« Während er weiter meine Hand hält, kommen mir die Tränen. Der Regen prasselt die ganze Nacht auf die überhitzte Stadt. Unten auf der Straße gehen Menschen aus Parks und Straßencafés nach Hause. Eine Familie hüpft von Pfütze zu Pfütze. Ein Paar schlendert nach dem ersten Date langsam nebeneinander her. Obwohl der Regen an ihnen herunterläuft, sie gehen zu ihr, wo er Handtücher bekommt. Und dann hören sie Musik, rücken näher zusammen und küssen sich zum ersten Mal. Während in unserer Nachbarwohnung ein anderes Paar miteinander schläft, das sich noch vor Sommerende trennen wird. Und ein Stockwerk darunter schminkt sich ein Mädchen vor dem Spiegel, weil sie gleich mit ihren Freundinnen ausgeht. Sie sucht vergebens nach einem Schirm und holt schließlich ihren Regenmantel aus dem Schrank, der, wie sich gleich herausstellen wird, bei Weitem nicht so wasserdicht ist, wie die Werbung verspricht. Das Unwetter wütet weiter, und als vor dem Fenster der Morgen dämmert, sitzen wir immer noch im Wohnzimmer auf dem Boden. Anniken und Alex wurden in der Nacht nur zweimal von Ella geweckt, und gleich werden sie Kaffee machen, ehe Alex zur Arbeit muss. »Bist du müde?«, frage ich Philipp. »Nein, irgendwie nicht.« Wir gehen runter in den Hof. Der Himmel ist wieder blau. Wir spüren nasses Gras zwischen den nackten Zehen. »Bald ist der Flieder verblüht«, sage ich und recke mich, um ein paar Rispen vom nächsten Baum zu pflücken. Die meisten Blüten sind schon von der Sonne verbrannt. Ich rieche an meinem Strauß und reiche Philipp einen Zweig. »Willst du wieder einziehen?«, frage ich. »Ich weiß nicht.« »Willst du darüber nachdenken?« »Ich denke die ganze Zeit darüber nach.« Dann lässt er meine Hand los. »Er muss weg«, sagt er. Früher dachte ich, wenn man jemanden trifft, den man liebt und der einen zurückliebt, dann hat man's geschafft. Die Liebe ist das Größte auf der Welt und so weiter. Jemanden zu lieben heißt, sich für diesen Menschen zu entscheiden, immer und immer wieder. Mit dem Menschen, den man liebt, zusammen sein zu dürfen, heißt, alles zu geben und genauso viel zurückzubekommen, zusammenzuarbeiten, gemeinsame Ziele zu verfolgen, ein gemeinsames Leben zu führen. Es gab eine Zeit, in der wir das hatten, Philipp und ich. Viele Jahre lang sogar. Ein ganzes Leben wurde aber nicht daraus. Ich weiß nicht, wie er jetzt lebt, nur dass er mich vermisst. Und wenn ich ihn liebe, warum gebe ich ihm nicht einfach, was er braucht? Und wenn er mich liebt, warum gibt er mir nicht, was ich brauche? Die Antwort kennen wir beide nicht. Ich gehe mitten am Tag ins Kino. Draußen sind es über 30 Grad im Schatten, aber hier drinnen im Saal ist es angenehm kühl. Nach einer Weile lege ich mir das Handtuch über die Beine, das ich dabei habe, weil ich später noch schwimmen gehen will. Der Film handelt von einer Frau, die gerade ihr drittes Kind erwartet. In einer Szene ist sie zum Essen bei ihrem Bruder. Ihre und seine Kinder spielen zusammen. Als sie gefragt wird, wie es ihr geht, legt sie seufzend eine Hand auf den Bauch. Sie sieht müde aus. Der 9. Monat ist hart. Ich weiß noch, ich hab's kaum ins Fitnessstudio geschafft, sagt ihre Schwägerin und lächelt. Ich bin die Einzige im Saal, die laut lacht. Nach der Geburt ist die jetzt dreifach Mutter zu Tode erschöpft. Aber sie stillt und wechselt Windeln und stillt und kocht Abendessen und stillt und wechselt Windeln und stillt und versucht zu schlafen und wird wach und wechselt Windeln und stillt und fährt die Kinder zur Schule und stillt und weint kein einziges Mal, aber dafür heulen die Kinder ständig, während die Mutter sie tröstet und Windeln wechselt und stillt und die ganze Zeit gefasst bleibt. Dafür kommen mir die Tränen. In einer anderen Szene lässt sie die Kinder allein bei ihrem Mann. Später macht er ihr Vorwürfe, sie könne die Kinder doch nicht einfach allein lassen, ohne jemanden, der auf sie aufpasst. Aber du warst doch da, fragt sie, und er antwortet überrascht, ja. Als ich aus dem Kino komme, bleibe ich einen Moment lang in der Sonne stehen, um mich aufzuwärmen. In der Stadt wimmelt es von Menschen, sie hetzen an mir vorbei, rein in den Schatten, raus aus dem Schatten. Nur ich bleibe wie angewurzelt auf dem offenen Platz stehen, weil mir einfach nicht wärmer wird. Irgendwann fahre ich trotzdem nach Hause, lege mich ins Bett, immer noch fröstelnd, schließe die Augen und höre Kindergeschrei, das in meinem Kopf widerhallt, obwohl ich weiß, dass mich kein Kind wecken wird. Nicht heute, nicht morgen. Philipp war ein freundliches Kind. Er blieb die meiste Zeit für sich, ging aber dazwischen, wenn jemand geärgert wurde. Sein Gerechtigkeitssinn war so ausgeprägt, dass er samstags immer die Süßigkeiten abzählte, die seine Geschwister und er bekamen, damit niemand benachteiligt wurde. Am liebsten war er im Wald, kletterte auf Bäume und schnitzte. Einmal schnitt er sich tief in die Hand, und weil er Angst hatte, seine Eltern könnten ihm das Messer wegnehmen, gab er vor, er wäre hingefallen und hätte sich an einem scharfen Stein geratscht. Er durfte das Messer behalten und schnitt sich nie wieder. In der Schule hatte er zwei beste Freunde, ein Mädchen und einen Jungen. Das Mädchen hieß Cecilie und war von Geburt an im Trotzalter. Sie hatte sich im Bauch ihrer Mutter nicht gedreht und war mit dem linken Bein zuerst auf die Welt gekommen. Sonst war die Geburt aber komplikationslos verlaufen. Der Junge, Thomas, war ein Frühchen gewesen und hatte die ersten Tage im Brutkasten gelegen, doch sonst hatte es auch bei ihm keinerlei Probleme gegeben. Cecilie, Thomas und Philipp wurden gleich am ersten Schultag beste Freunde und blieben ihre Kindheit und Jugend über unzertrennlich. In der ersten gemeinsamen großen Pause saßen Philipp und Thomas nebeneinander auf dem Schulhof. Da kam Cecilie geradewegs auf sie zu und zeigte ihnen eine Heuschrecke, die sie in ihrer kleinen, knubbeligen Hand hielt. Sie hatte es geschafft, das Tier einzufangen, ohne es zu verletzen. Und sobald Philipp und Thomas das Insekt bestaunt hatten, ließ Cecilie es wieder frei. Als sie sah, wie die Jungs große Augen machten, stieß sie ein glucksendes, triumphierendes Lachen aus. Und dann liefen sie zu dritt los, um noch mehr Heuschrecken zu fangen. Als sie sich zum ersten Mal betranken, ließen sie eine Flasche Tequila-Rei umgehen, die Cecilia aus der Hausbar ihres Vaters geklaut hatte. Sie machten zusammen Abi, fuhren aber auf keinem der Abi-Wagen mit. Thomas und Philipp blieben lieber bei ihren Skateboards und Cecilia bevorzugte ihre Rollerblades. Am 1. Mai-Wochenende fand immer ein gemeinsames Anschwimmen statt, selbst bei schlechtem Wetter, einmal sogar bei Schnee. Sie spielten Wahrheit oder Pflicht, Ochs am Berg, Räuber und Gendarm und Flaschendrehen, stahlen Äpfel und Rhabarber aus dem Garten der Nachbarn, machten Radwettrennen, fuhren Schlitten und zimmerten ein Baumhaus, das es immer noch gibt. Nur weiß außer ihnen niemand mehr, wer es gebaut hat. Sie waren es. Die drei. Viele erlebten in dem Baumhaus ihren ersten Kuss, aber nicht Philipp, Thomas und Cecilie. Sowas machten sie nicht. Jedenfalls nicht miteinander. Cecilie traf ihren Mann beim Militär. Bis zur Hochzeit vergingen allerdings ein paar Jahre. Thomas hat nie geheiratet, aber einen Sohn, der bei einem One-Night-Stand mit 22 gezeugt wurde. Die Mutter war im selben Alter. Der Sohn heißt Jens und eine Zeit lang hat Philipp oft auf ihn aufgepasst. Deshalb nennt Jens ihn Onkel Philipp, nachdem er anfangs nur Onki Fip in einem Wort sagen konnte. Wenn Thomas zu seinen Eltern fährt, macht er mit Jens immer einen Spaziergang zu dem Baumhaus, das vor 20 Jahren gebaut wurde. Es ächzt und wackelt zwar, wenn man raufklettert, sieht aber noch gut aus. In die dritte Bodenplanke von rechts haben die drei ihre Initialen eingeritzt. Wenn man darunter steht, kann man sie immer noch sehen. Philipp hat im Baumhaus keinen Besuch mehr abgestattet, seit er von zu Hause weg ist. Aber Cecilie spaziert manchmal hin, wenn sie an Weihnachten bei ihren Eltern ist. Durch die leeren Straßen zum Wald, den Weg kennt sie blind. Nach einer Weile steht sie dann durchgefroren und mit Schnee in den Haaren unter dem Baumhaus und sucht nach den wohlvertrauten Initialen. Diesmal ist sie im Sommer hier und der Wald ist nicht weiß, sondern grün. Da sind sie, die Buchstaben, vor vielen Jahren ins Holz geritzt. Cecilie hat das Baumhaus noch nie ihrem Mann gezeigt. Sie will es lieber für sich behalten. Von Philipp und Thomas hat sie schon ewig nichts gehört. Nach der Schule ist der Kontakt schnell abgebrochen. Das kommt vor. Man wird erwachsen, man verändert sich. Sie fährt mit den Fingern über die Buchstaben, dreht sich schließlich um und geht. Als ich nach Hause komme, lehnt Philipp neben der Tür an der Hauswand. Ich sage, wenn er will, kann er seinen Schlüssel zurückhaben. Er schüttelt den Kopf und kommt mit mir rein. Immer und immer und immer wieder. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, erinnere ich mich an Tage, die so lang waren, dass sie kein Ende nahmen. Ich habe gemalt und bin ums Haus gerannt. Ich las, sah mir Bilder an und durfte das Kinderprogramm schauen. Es gab Frühstück und Mittagessen, einen Nachmittagssnack und schließlich Abendessen. Die Stunden zogen sich dahin. Und heute glaube ich manchmal, was in meiner Erinnerung ein Tag ist, war in Wirklichkeit ein ganzer Monat. Wobei ich schon immer das Gefühl hatte, dass die Zeit manchmal stehen bleibt. Die 24 Tage am Adventskalender vergingen so schleichend langsam, dass sie mir vorkamen wie 2 Jahre. Die Sommerferien waren wie ein eigener Planet, fernab vom Rest des Jahres, und ich stellte bei Oma im Garten ein Zelt auf, kroch hinein und las, wurde in blaues Licht getaucht, wenn die Sonne auf den Stoff schien, und obwohl die Tage in den Ferien endlos waren, fühlten die 2 Monate sich im Nachhinein immer an wie 2 Wochen. Als ich 10 war, wollte ich unbedingt 15 sein, und als ich mit 15 meinen ersten Liebeskummer hatte, wollte ich wieder Kind sein. Ich erinnere mich an Oma und meinen Vater, an unsere Wohnung und die Samstagssüßigkeiten, an Familienessen und Geburtstage, an gewöhnliche Wochentage und Frühstücke, für die wir keine Zeit hatten, ans Abgeholtwerden vom Kindergarten, von der Schule, von Partys. Ich erinnere mich an meine Mutter und unsere Zankereien, als ich älter wurde, an die heimlichen Kippen am Fenster in meinem Zimmer und die Partys, auf die ich ging, obwohl ich nicht durfte. Ich erinnere mich ans Sommerferiencamp mit hunderten anderer Kinder, an die Stimmen meiner Eltern am Telefon, das wir alle paar Tage benutzen durften. Ich erinnere mich an Etagenbetten, glitschige Felsen und aufgeschürfte Knie, an alle Freunde von damals bis heute, an die Bleistiftstriche an der Wand in meinem Zimmer, die markierten, dass ich wuchs. Vom untersten, der einen halben Meter über dem Parkett schwebte, wanderten die Striche mal schneller, mal langsamer zur Zimmerdecke hinauf. Ich erinnere mich an die Umarmungen und Gute-Nacht-Lieder meiner Mutter, an Abendessen und Kinobesuche, an unsere Veranda, laue Frühlingsabende und an Taschengeld. Daran, wie ich meiner Mutter von meinem ersten Schwarm erzählte und wie ich von der Schule nach Hause flüchtete, als mir zum ersten Mal das Herz gebrochen wurde. Ich erinnere mich an Kakao mit Schlagsahne und einen neuen Rucksack. An so viele kleine Dinge, die in der Summe mein Leben ergeben. Interessiert es dich denn gar nicht, ob sich später jemand an dich erinnert? Ein Kind hätte es bei dir bestimmt genauso gut, wie du es bei deinen Eltern gehabt hast. An was meine Mutter sich wohl erinnert? An viel Schönes, glaube ich. Aber bestimmt auch an Tage, die in Routinen versinken. Ehe man sich's versieht, sind sie vorbei. aber andererseits ist man froh, dass sie einfach so dahinfließen und einander ablösen. Die Kleine rennt durchs Haus und will sich einfach nicht beruhigen, malt an die Wände, schaut ihre Kindersendungen bei voller Lautstärke, obwohl wir sie gebeten haben, den Ton leiser zu stellen. Und irgendwann steht einer von uns auf und schnappt sich die Fernbedienung. Wir sorgen dafür, dass es Frühstück, Mittagessen, einen Nachmittagssnack und Abendessen gibt, verspeisen 1,5 Brotlaibe am Tag. Die Vorweihnachtszeit vergeht wie im Flug. Wir schaffen es kaum zu allen Weihnachtsfeiern und Schulaufführungen. Und, ach ja, diesmal bist du dran, die Geschenke für die Verwandtschaft zu besorgen. Ich habe das letztes Jahr gemacht. Hier, ich habe es in meinen Filofax geschrieben. Ach, besorg einfach für jeden einen Schal. Letztes Jahr haben sie doch Handschuhe bekommen. Die Sommerferien kommen viel zu schnell. Kaum haben wir die Weihnachtsdeko zusammengepackt und in der Abstellkammer verstaut, trudeln die ersten Reisekataloge ein. Und wie jedes Jahr fehlt uns das Geld. Aber träumen darf man trotzdem. Die Kataloge haben immer so hübsche Bilder. Fröhliche Menschen, türkisblaues Meer und Schirmchendrinks. Bestimmt wären da andere Kinder, mit denen sie spielen könnte, während wir uns am Strand ahlen und endlich mal eine wohlverdiente Auszeit genießen. Naja, dann ein andermal. Dieses Jahr fährt sie wieder ins Feriencamp nach Hüdøy. Wir müssen ja arbeiten und vielleicht kann deine Mutter sie danach noch eine Weile nehmen. Das schafft sie doch noch, oder? Die Kleine wächst so schnell. Und in letzter Zeit ist sie ganz schön frech. Sie schaut viel zu viel fern, diese Vorabendserien, die eigentlich für Ältere bestimmt sind und in denen die jugendlichen Protagonisten von Mitte-20-Jährigen gespielt werden, die rauchen und trinken und Sex haben. Und sowas darf sich deine 10-jährige Tochter angucken? Die Tage fließen ineinander und plötzlich ist wieder Wochenende. Samstags gibt's Süßigkeiten und am Sonntag ein ausgiebiges Frühstück. Ach, ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass sie gestern Nacht aus dem Fenster geklettert ist. Ich habe den Aufprall gehört, bin aber liegen und so lange wach geblieben, bis sie sich wieder ins Haus geschlichen hat. Ich glaube, sie raucht. Und wann macht sie endlich mit diesem Typen Schluss? Er ist nicht gut für sie. Aber das darf ich ja nicht laut sagen, sonst bleibt sie allein schon aus Protest mit ihm zusammen. Sie umarmt uns nicht mehr. Ihre Klamotten stinken nach Rauch und wahrscheinlich trinkt sie Alkohol. Eigentlich sollten wir mal mit ihr darüber reden, aber ich halte dieses Augenverdrehen nicht aus. Eben war sie noch einen halben Meter groß und ist übers Parkett getapst, hat mir ständig am Rockzipfel gehangen, was ziemlich anstrengend war. Aber ich fühle mich lieber gebraucht als überflüssig. Ich habe für sie gekocht, ihr Kakao mit Schlagsahne gemacht, ihr einen neuen Ranzen geschenkt, ihr zugehört, wenn sie von Jungs und Mädchen und Lehrern erzählte, bin mit ihr ins Kino gegangen und wir haben alle zusammen Ausflüge gemacht, uns jede Schulaufführung angesehen. Sie hat Taschengeld von uns bekommen und alles, was sie kann, hat sie von dir und mir gelernt. Von ihrer Geburt an hat sich alles um sie gedreht. Jeder einzelne Tag in der endlosen Kette aus unmerklich ineinander fließenden Tagen. Aber dass die Zeit nur so dahin rast, sehen wir ja daran, wie unsere Tochter wächst. Und dann eines Tages wirst du krank und verschwindest aus dem Leben. Und jetzt bin ich mit ihr allein. Ich habe kaum Erinnerungen an dich, in denen sie nicht auftaucht. Meine Erinnerungen an dich sind Erinnerungen an sie. Nur in den ersten Monaten, da gab es nur dich und mich, als sie noch nicht auf der Welt und auch noch nicht in meinem Bauch war. Wir waren so jung. Und dann waren wir alt. Wobei, du hast gar nicht genug Zeit gehabt, um alt zu werden. Aber ich werde alt. Und trotzdem werde ich keine Großmutter. Ob ich den falschen Weg eingeschlagen habe, frage ich mich. Wenn ich Eltern sehe, die nicht erschöpft oder wütend oder resigniert wirken, sondern glücklich, während sie ihre Kinder im Arm haben oder sich hinunterbeugen, weil die Kinder noch so klein sind. Wenn ich diese winzigen und großen Menschen sehe, die Eltern dabei beobachte, wie sie ihre Kinder auf den Schultern oder auf der Hüfte tragen, oder wenn ich im Internet Videos sehe, wie das, in dem ein Vater mit seiner Tochter Home von Edward Sharpe and the Magnetic Zero singt. Bestimmt 1000 Mal habe ich mir schon angeschaut, wie der Vater Gitarre spielt und pfeift und das kleine Mädchen sich vor der Kamera in Pose wirft und mit ihrer hellen Stimme singt. Wenn Eltern erzählen, dass ihre Kinder dies und das gesagt oder gemacht hätten. Wenn Eltern ihre Kinder im Teenageralter ins Restaurant ausführen. Oder wenn ich diese Geburtstagsposts bei Facebook oder Instagram sehe, in denen die Eltern Babyfotos hochladen und daneben ein Bild des kleinen Menschen, der jetzt einer von uns ist. Ein Schulkind, ein Teenager, ein junger Erwachsener, der immer noch dasselbe Lächeln hat wie als Baby. Meine Mutter hat mich zum Abendessen eingeladen. Wir sitzen auf der Veranda und sie klagt über die Hitze. Bei solchen Temperaturen kriege man nichts erledigt, sagt sie. Und ich nicke, aber da ich Urlaub habe, muss ich ja nichts erledigen. Sie hat sich fest vorgenommen, die Abstellkammer aufzuräumen, kann sich aber einfach nicht dazu aufraffen. Dann mache ich das mit dir, sage ich. Wir nehmen unsere Weingläser und gehen durchs Wohnzimmer in den Flur, der angenehm kühl ist. Ich öffne die Tür zur Abstellkammer und bitte meine Mutter, zwei Stühle zu holen, damit wir uns setzen und in aller Ruhe überlegen können, was bleiben soll und was weg kann. Meine Mutter kann sich nur schlecht von Dingen trennen, was manchmal zum Streit mit meinem Vater geführt hat. Einmal stand er mit einem alten Föhn in der Hand da. Ich war ungefähr 13 und der Föhn schon um meinen 6. Geburtstag herum kaputt gegangen. Was willst du mit einem kaputten Föhn? Vielleicht lässt er sich ja reparieren, sagte meine Mutter, ohne von ihrem Strickzeug aufzusehen. Der ist kaputt, rief mein Vater und stampfte zurück ins Bad. Aber der Föhn durfte trotzdem bleiben. Vielleicht steckt er jetzt in einer der Kisten, die sich vor uns auftürmen. Ich schleife die erste aus der Abstellkammer zu uns in den Flur und öffne sie. Klamotten. Sind das deine? Hm? Passen sie dir noch? Nein. Sollen wir sie spenden? Meine Mutter seufzt, lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück und trinkt einen Schluck Wein. Mach damit, was du willst. Ich schiebe die Kiste beiseite und öffne die nächste. Noch mehr Klamotten. Die vierte oder fünfte ist voller Fototaschen mit der Aufschrift Kodak. Bestimmt ein paar hundert Bilder. Aus der Zeit vor meiner Geburt, von mir als Kind, bis in die frühen 2000er. Dass wir eigentlich aufräumen wollten, ist schnell vergessen. Stattdessen sehen wir uns die Fotos an. Das war kurz nach deiner Geburt, sagt meine Mutter und zeigt mir ein Bild, auf dem mein Vater mit mir im Arm ein Nickerchen hält. Und das war unsere erste Wohnung, sagt sie. Wenn die Elektroheizung lief, konnten wir den Wasserkocher nicht benutzen, weil sonst die Sicherung rausgesprungen ist. Das hier ist auf einer Feier bei Grete und Nils. Auf dem Bild sehe ich meinen Vater, bevor er mein Vater wurde, neben meiner lächelnden Mutter auf einem Sofa. Du solltest die Bilder in ein Album kleben, schlage ich vor, nachdem wir uns durch mehrere Jahrzehnte geackert haben. Für sowas habe ich keine Zeit, sagt meine Mutter. Ich lege die Fototaschen zurück und wir machen weiter. Am Ende haben wir 5 Kisten für die Kleidersammlung und eine für den Müll. Den Rest staple ich so auf, dass meine Mutter endlich wieder in die Abstellkammer hineingehen und dort sogar ihren Staubsauger unterbringen kann. Ein Bild von meinem Vater und mir schmuggle ich mit nach Hause und hänge es später in meinem Schlafzimmer auf, direkt über dem Nachttisch. Auf dem Foto bin ich ungefähr 4 und wir sind beide fein herausgeputzt für die Feierlichkeiten am Nationalfeiertag. Mein Vater im Anzug, ich in einem roten Kleid. Wir sehen fröhlich aus. Das Bild hat meine Mutter geknipst. Oben in der Ecke ist ein rosa Schatten zu sehen, ihr Finger auf der Linse. Alex erzählt mir, dass Jonas Vater geworden ist. Mit Jonas war ich nach dem Abi ein paar Jahre zusammen. Er gehörte zu unserem Freundeskreis, bis er es irgendwann nicht mehr tat. Er zog weg, wir machten Schluss und haben uns seitdem nur selten gesehen, manchmal zufällig, manchmal haben wir uns verabredet, aber die Treffen wurden nie so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Als Alex mir von Jonas Kind erzählt, tut mir das nicht weh. Im Gegenteil. Ich freue mich für ihn und stelle ihn mir als Vater vor, was ich ehrlich gesagt schon in der Vergangenheit 1-2 Mal getan habe, auch wenn ein Kind für mich nie in Frage kam. Vor meinem geistigen Auge sehe ich ihn mit einer Babytrage vor dem Bauch, Bestimmt ist er so ein Vater, der dem Kind eine Sonnenbrille aufsetzt und lustige Bilder knipst, ihm die Welt von seinen Armen aus zeigt. Einen Moment lang denke ich darüber nach, ihm eine Glückwunschnachricht zu schreiben, lasse es aber bleiben. Er soll seine Ruhe haben, sein Leben ohne mich leben. Stell dir vor, sagt Alex, das könnte dein Kind sein. Könnte es nicht. Nein, du hast recht. Wenn Jonas und ich zusammengeblieben wären, hätte er jetzt kein Kind. Oder du hättest doch eins. Nein, sage ich. Ich habe nie verstanden, warum du keine Kinder willst. Nein? Nicht mal bevor du Ella bekommen hast? Vielleicht, aber ehrlich gesagt habe ich damals nie so richtig darüber nachgedacht. Und jetzt tust du das. Ja, ich finde, du solltest dieses Gefühl auch erleben. Nachdem du damals Bungee-Jumpen warst, wolltest du mich unbedingt dazu überreden. Aber ich habe es immer noch nicht gemacht und daran wird sich auch nichts ändern. Bungee-Jumpen solltest du aber wirklich mal. Das ist wie Fliegen, versprochen. Nie im Leben, sage ich. Und Alex lächelt. Ich habe ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Alleinsein. Ich bin zwar gern unter Menschen, aber ich brauche die Freiheit, mich zurückziehen zu können, mich nicht die ganze Zeit unterhalten und sozial sein zu müssen. Ich liebe es, allein ins Restaurant, ins Kino oder an den Strand zu gehen. Alles, was die meisten mit jemandem teilen wollen, erlebe ich gern allein. Jedenfalls in der Regel. Anniken ist das genaue Gegenteil von mir. Sie braucht Menschen um sich und macht mir schnell Vorwürfe, wenn ich nicht gleich Gewehr bei Fuß stehe. In der Schule und während des Studiums war es noch viel schlimmer. Aber auch in den letzten Jahren kam es manchmal vor, dass sie etwas Gemeinsames unternehmen wollte. Und wenn ich nicht konnte und ihr vorschlug, einfach ohne mich zu gehen, sagte sie, wenn sie allein ins Kino wolle, hätte sie mich ja gar nicht erst gefragt. Meine Single-Freunde haben oft gestöhnt, wenn ich meinte, dass ich gern allein was unternehme. Das sagst du nur, weil du jemanden hast. Aber auch wenn ich selbst Single war, bin ich gern allein ins Kino oder essen gegangen. Eine Zeit lang habe ich jeden Dienstagabend in einem Sushi-Laden in der Nähe meiner damaligen Arbeit verbracht. Allein mit einem Buch und Nummer 12 von der Speisekarte. Dazu ein Glas Wein, manchmal auch nur ein Wasser. Die ganze Woche habe ich mich auf diese Abende gefreut. Ich musste auf niemanden warten, war einfach nur da. Hin und wieder kamen ein Paar oder ein Grüppchen rein, aber meistens war außer mir nur ein Mann da, der immer Essen zum Mitnehmen bestellte. Ich fahre auch gern allein zum Strand, mit dem Bus Richtung Bygdøy. Und weil ich nie Lust habe, Wechselkleidung einzupacken, ziehe ich mir einfach vor der Arbeit den Badeanzug und das Kleid und stecke nur ein kleines Handtuch in die Tasche. Ich schwimme eine Runde, lasse mich von der Sonne trocknen und dann fahre ich nach Hause oder zu einer Verabredung. Es hat nie eine Rolle gespielt, ob ich gerade Single bin oder jemanden habe. Manchmal muss ich einfach allein sein, sonst werde ich gereizt, was ich an meinen Freunden und auch an mir selbst auslasse. Als Philipp und ich zusammenkamen, musste ich ihm erklären, dass ich ab und zu einen Abend für mich brauchte. Anfangs war er irritiert, wenn er nicht mitkommen durfte, aber irgendwann fand er sich damit ab, dass ich nun mal so war, dass unsere Beziehung so funktionierte. Als ich einmal allein mit einem Buch in unserer Stammkneipe saß, ging er am Fenster vorbei. Wahrscheinlich kam er gerade von der Arbeit. Und erst wollte ich gegen die Scheibe klopfen und ihn reinbitten, aber stattdessen las ich einfach weiter, trank mein Bier und verlor später kein Wort darüber, dass ich ihn gesehen hatte. Als Mutter ist man nie allein. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Für Anniken ein Volltreffer. Alex erzählt mir, dass er geweint hat, als er Ella zum ersten Mal sah. Anniken wickelt sie gerade. Das war so ein großartiger Moment, sagt er. Sowas hatte ich noch nie gefühlt. Als würde alles, was ich bin und war, mit einem Mal keine Rolle mehr spielen. Als gäbe es nur noch sie, Ella. Als ich später nach Hause fahre, lassen Alex' Worte mir keine Ruhe. Hab ich sowas auch schon erlebt? Wünsche ich mir das? Seiner Beschreibung am nächsten kommt wohl der Moment, als ich Philipp begegnet bin. Allerdings habe ich nicht geweint, sondern über irgendwas gelacht, was er gesagt hatte. Und mir war sofort klar, dass ich alles tun würde, um mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Was willst du denn vom Leben? Wenn du dir keine Familie wünschst, keine Rasselbande, die du groß werden siehst, der du etwas von dir gibst, die du formst. Mal ganz abgesehen davon, dass du einen Beitrag für die Gesellschaft leisten würdest, etwas, wovon alle profitieren. Ich wünsche mir ein langes Leben, das ich mit Büchern füllen will. Vor ein paar Jahren habe ich in den Sommerferien regelmäßig eine ältere Frau in der Dagmanske-Bibliothek gesehen. Ich war Anfang 20, Studentin und fuhr ständig dorthin, um mir 1, 2, 3 Bücher auszuleihen. Die ältere Frau hingegen hatte immer einen ganzen Fahrradkorb voll und das nicht nur einmal im Monat, sie besorgte sich mehrmals die Woche Nachschub, so wie ich. Sie nahm den Korb vom Lenker, brachte die ausgelesenen Bücher zurück und lieh sich dieselbe Anzahl an neuen aus. Sie trug geblümte Blusen und kurze Hosen, obwohl ihre Beine von Krampfadern überzogen waren, und sie sah sehr glücklich aus, wenn sie mit ihrem Fahrradkorb in der Schlange vor der Rückgabe stand. Ich stellte mir vor, wie sie mit den Büchern in einer Hängematte lag, die sie zwischen 2 Bäumen aufgespannt hatte. Ein Sommer voller Bücher, ein Leben voller Bücher. Vielleicht war die Frau Mutter oder auch Großmutter. Vielleicht verbrachte sie den ganzen Sommer mit Lesen und hatte trotzdem Kinder großgezogen. Ich will nicht sagen, man müsse sich zwischen einer Familie und einem Fahrradkorb voller Bücher entscheiden, aber ich will nur den Fahrradkorb. Aber das eine schließt das andere doch nicht aus, meinte Anniken, als ich ihr von der alten Frau erzählte. Ein Leben voller Bücher heißt doch nicht, dass nichts anderes mehr reinpasst. Dann frag mal deine Freundinnen, die Kinder haben, wie viele Bücher sie in letzter Zeit gelesen haben, sagte ich. Ich wette nicht besonders viele, was wahrscheinlich auch in Ordnung für sie ist. Wenn man sich für etwas entscheidet, schließt man immer etwas anderes aus. Man muss Prioritäten setzen und bereit sein, etwas zurückzulassen, was einem vorher wichtig war. Aber wenn ich mal keine Zeit mehr für die Dinge habe, mit denen ich mein Leben füllen wollte, will ich nicht meinen Kindern die Schuld geben. Jedes ungelesene Buch geht allein auf mein Konto. Das kann ich niemanden sonst in die Schuhe schieben. Natürlich wünsche ich mir ein schönes Leben mit jemandem, der mich mag und der gern mit mir zusammen ist. Und natürlich möchte ich ein guter Mensch sein. Ich glaube einfach, dass ich ohne Kind ein besserer Mensch bin. Seit Philipps Auszug sind die gemeinsamen Abende durch Abende mit mir allein ersetzt worden. Manchmal gehe ich ins Kino oder essen, wie ich es gemacht habe, als wir noch zusammen waren. Manchmal bleibe ich einfach zu Hause. Ich fühle mich nicht einsam, jedenfalls im Moment nicht. Vielleicht kommt das noch. Der Unterschied zwischen der Zeit vor und der Zeit nach Philipp besteht vor allem darin, dass ich jede Nacht allein bin. Früher gab es immer jemanden, den ich anrufen konnte, wenn ich keine Lust hatte, allein zu schlafen. Aber das will ich nicht mehr. Wenn, dann will ich neben Philipp schlafen. Das ist der Unterschied. Alex ruft an und bittet mich, etwas mit Anniken zu unternehmen. Sie braucht mal eine Auszeit, sagt er. Vielleicht trinkt ihr bei dem schönen Wetter irgendwo ein Glas Wein, wie früher. Muss ja nicht der ganze Abend sein, aber wenigstens ein paar Stunden? Klar, sage ich, jederzeit. Am besten soll ich ihr sofort schreiben, sagt Alex. Also schlage ich Anniken ein Treffen um 6 vor. Rosé und Abendsonne bei mir im Hof. Kannst ja das Babyfon mitbringen. Der Empfang soll ziemlich gut sein, habe ich gelesen. Obwohl keine Antwort kommt, gehe ich Wein kaufen. Auf dem Rückweg rufe ich sie an. Hallo? Hey, hast du meine Nachricht bekommen? Ah ja, sie klingt müde. Aber ich kann nicht einfach hier weg. Da hätte ich einen Babysitter besorgen müssen. Und eigentlich wollte ich heute Abend nur ein bisschen aufräumen und lesen. Wenn ich das Buch nicht bald in die Bibliothek zurückbringe, muss ich Strafe zahlen und Alex kann sich doch um Ella kümmern und aufräumen, unterbreche ich sie. Und wir trinken ein Glas Wein. Nur eine Stunde, höchstens 2. Nur du und ich. Anniken holt tief Luft. Bitte, bettle ich. Ja, okay, eine Stunde. Wann und wo? Um 6 bei mir. Dann kannst du vorher noch eine ganze Stunde lesen. Oder du bringst das Buch mit und wir lesen zusammen. Wir legen auf und ich fahre schnell nach Hause, stelle den Wein kalt, checke, ob ich noch Eiswürfel habe, wärme Reste von gestern auf und esse im Stehen, direkt aus dem Topf. Ich freue mich auf Anniken, darauf mal wieder in Ruhe mit ihr zu quatschen. Die letzten Male, die ich sie besucht habe, hat sie entweder geschlafen oder gestillt oder darüber geklagt, wie müde sie sei. Vielleicht kann sie heute ein bisschen abschalten, auf andere Gedanken kommen, nur für den Moment, bevor sie nach Hause in ihr neues Leben zurück muss. Um 6:15 klingelt es. Ich gebe ihr durchs Türtelefon Bescheid, dass ich sofort komme, stecke eine Weinflasche in ein Einkaufsnetz, fülle 2 Gläser mit Eiswürfeln und gehe runter in den Hof, wo Anniken auf mich wartet. Bleiben wir etwa draußen? Klar, bei dem Wetter? Ich habe keine Sonnencreme dabei. Kein Problem, wir suchen uns einfach einen Platz im Schatten. Da drüben unter dem Baum? Anniken schaut in die Richtung, in die ich zeige. Ist es nicht zu kalt? Zu kalt? Wir haben über 25 Grad, im Schatten. Sie sieht mich an und schlingt sich gespielt fröstelnd die Arme um den Körper. Wenn dir kalt wird, gehen wir rein. Versprochen. Sie nickt. Seit Ellas Geburt haben wir geradezu tropische Temperaturen, auch nachts. Ich habe noch nie so einen heißen Sommer erlebt. Die Luft ist schwül und feucht, aber Anniken scheint nichts davon mitbekommen zu haben, dass es von Woche zu Woche wärmer wurde, dass der Flieder geblüht hat und schon wieder verwelkt ist, dass der Asphalt unter den Füßen brennt und die Wassertemperaturen mit jedem Tag steigen, dass die Kirschblüten vom Wind fortgeweht wurden, als Ella ihre ersten Atemzüge außerhalb von Annikens Körper getan hat. »Hier«, sage ich und reiche Anniken ein Glas, schraube die Weinflasche auf und schenke uns ein. »Cheers!« Wir stoßen an, aber Anniken nippt nicht mal. Ich trinke einen Schluck und frage, wie es ihr geht. »Gut. Ist es anders, als du es dir vorgestellt hast?« »Klar ist es anders«, antwortet sie. »Inwiefern?« »Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Stell dir vor, da wäre plötzlich ein Gefühl in dir, von dem du nie etwas geahnt hast.« »Klingt schön«, sage ich, »aber ihr Tonfall irritiert mich. Sie klingt wie die Mütter, über die wir uns früher immer echauffiert haben. Mütter, die meinen, ihr Leben hätte erst durch ihre Kinder einen Sinn bekommen, auch wenn sie das vielleicht nicht gerade heraus sagen. Ich sehe Anniken über den Tisch hinweg an, betrachte ihr Gesicht. Ihr Haar sieht ungewaschen und dünn aus. Sie trägt einen ausgebeulten, locker sitzenden Wollpulli. Wolle, bei dieser Hitze. Ich beuge mich vor und befühle den Stoff. Sie schaut mich verdutzt an und schüttelt meine Hand weg. Ist der nicht zu warm? Nein? Sollen wir reingehen? Frage ich und wische mir beinahe demonstrativ den Schweiß aus dem Gesicht. Nein, schon okay. Ich sag Bescheid, wenn's schlimmer wird. Was liest du denn gerade? Hä? Das Bibliotheksbuch, das du zurückbringen musst. Anniken sieht mich unsicher an, macht eine Wegwerfbewegung mit der Hand, trinkt einen Schluck und hustet. Alles okay? Hab mich nur verschluckt. Wir schweigen einen Moment lang. Also, jetzt bist du tatsächlich Mutter, sage ich schließlich und proste ihr zu. Zum ersten Mal, seit sie hier ist, lächelt Anniken. Sie klirrt ihr Glas gegen meins. Manchmal wache ich morgens auf und denke, ich habe das alles nur geträumt, sagt sie, wenn Ella noch schläft oder Alex mit ihr unterwegs ist. Als würde ich für ein paar Sekunden vergessen, wer ich jetzt bin. Das geht bestimmt bald vorbei. Was? Na, dass du dich ein bisschen verloren fühlst, sage ich tröstend, aber Anniken schaltet sofort auf Abwehr. Mir geht's gut. Ich schlafe nur nicht so viel wie früher. Natürlich geht's dir gut. Ella ist toll und Alex und du, ihr scheint euer neues Leben prima zu meistern. Hast du uns das nicht zugetraut? Anniken, sage ich und gebe ihr einen Moment, um sich zu beruhigen. Das habe ich nie gesagt, füge ich vorsichtig hinzu. Du verstehst nicht, was wir durchgemacht haben. Nein, aber bei der Bordeinweisung im Flugzeug sagen sie doch immer, man soll die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man anderen Passagieren hilft. Und ich habe das Gefühl, seit Ellas Geburt vergisst du deine Sauerstoffmaske manchmal. Wir reden hier von keinem abstürzenden Flugzeug, sondern von meinem Leben. Ja, ich weiß. Plötzlich steht alles auf dem Kopf. Was bis eben noch wichtig war, ist plötzlich egal, fährt sie fort. Ich weiß nicht mehr, wer ich vor Ella war. Du meinst, du erkennst dich selbst nicht mehr? Sie trinkt einen Schluck Wein, lehnt sich zurück und sieht in die Baumkrone. Zwischen den Zweigen sickern ein paar Sonnenstrahlen hindurch und bringen die Blätter zum Glitzern. Dann sieht sie mich an. Jein, es ist eher so, als wäre ich eine bessere Version von mir selbst. Da fängt sie an zu weinen. Anniken, sage ich, gehe um den Tisch herum und nehme sie in den Arm. Sie schluchzt, vergräbt das Gesicht in ihrem Wollpulli und klammert sich an mich. Ich streiche ihr über den Rücken, der nass geschwitzt ist. Das wird schon, sage ich. Aber es ist ja nichts. Ella ist gesund, Alex geht toll mit ihr um und... Sie hält mitten im Satz inne. Ich nicke, nehme ihre Hand und drücke sie. Auch wenn man glücklich ist, darf man traurig sein, sage ich. Es könnte alles so viel schlimmer sein. Was, wenn Ella oder Alex etwas zustößt? Was, wenn mir etwas zustößt? Was, wenn Alex und ich alles falsch machen? Was, wenn Ella plötzlich nicht mehr atmet oder krank wird oder denkt, wir würden sie nicht lieben? Sie spürt, dass ihr sie liebt, sage ich. Was, wenn Alex mich verlässt? Sie fängt wieder an zu weinen. Als eine Familie in den Hof kommt und nur ein paar Meter entfernt einen Grill aufstellt, richte ich mich auf, halte aber weiter Annikens Hand. Komm, wir gehen rein, sage ich und schleife sie hinter mir her. Mit der freien Hand balanciere ich unsere Gläser, die auf dem Weg zum Eingang überschwappen. Als wir oben ankommen, reiße ich zuallererst die Fenster auf und lege im Wohnzimmer ein paar Kissen auf den Boden, der angenehm kühl ist. Komm her. Ich klopfe neben mich. Anniken setzt sich und nachdem ich ihr Weinglas abgestellt habe, nehme ich wieder ihre Hand. Bald ist alles wieder gut, sage ich und merke selbst, wie leer die Worte klingen. Ihr macht eine verrückte Zeit durch. Es dauert einfach eine Weile, bis ihr euch an das alles gewöhnt habt. Eigentlich weiß ich das, aber irgendwie auch nicht. Ich verstehe. Nein, tust du nicht. Das kannst du gar nicht verstehen. Naja, vielleicht kann ich es nicht ganz verstehen, aber ich kann dir doch trotzdem zuhören. Anniken nickt und holt tief Luft. Ihre Schultern heben und senken sich. Dann wischt sie sich die Tränen aus dem Gesicht. Alex hat dich gebeten, mich einzuladen, oder? Ja. Seit Ella da ist, will er mir ständig einreden, dass ich mal abschalten muss. Aber wenn er sagt, entspann dich mal, stresst mich das nur noch mehr. Verstehst du? Ich nicke. Ich bin Mutter geworden, sagt sie. Ich bin Mutter und es fühlt sich an, als wäre ich nichts anderes mehr. Als würde ich nicht mehr für mich, sondern nur noch für Ella atmen. Ich versuche, mich um sie zu kümmern und sie zu beschützen, vor der Welt und vor allem, was Alex und ich falsch machen könnten. Wenn ich nicht bei ihr bin, tut mir das körperlich weh. Und ich weiß, dass Alex mit mir Schluss macht, wenn das so weitergeht. Wir sind ständig am Streiten und ich weiß, er hat es auch nicht leicht, aber er ist einfach so ein Arsch. Ich glaube, er macht sich nur Sorgen um dich. Ich weiß, eigentlich weiß ich das, sagt sie. So wie du Mutter geworden bist, ist er Vater geworden. Seit Ella da ist, kann ich sogar meinen Vater irgendwie verstehen. Andererseits hatte ich noch nie so eine Wut auf ihn wie jetzt. Ihr Vater hat die Familie kurz vor ihrer Geburt verlassen. Anniken hat schon lange keinen Kontakt mehr zu ihm, auch wenn er in den ersten Jahren versucht hat, eine Art Wochenendvater zu sein. Inwiefern? Ich kann verstehen, dass er Angst hatte, dass ihn die Panik gepackt hat, dass er kein Vater sein wollte. Aber ich kann nicht verstehen, wie er es übers Herz gebracht hat, nicht für uns da zu sein. Es fühlt sich an, als wäre ich ihm nicht genug gewesen. Ella ist das Schönste und gleichzeitig das Unheimlichste, das mir je passiert ist. Man darf ruhig Angst haben, aber man darf sich nicht von ihr unterkriegen lassen. Verstehst du, was ich meine? Alex wird dich nicht verlassen. Hoffentlich. Willst du noch mehr? Ich deute auf ihr leeres Glas. Sie senkt überrascht den Blick. Seit dem Schwangerschaftstest habe ich keinen Tropfen angerührt. Ich habe Alex gesagt, ich würde heute auch nichts trinken, obwohl er mich fast schon dazu gedrängt hat. Ich dachte, ich hätte keine Lust auf Wein. Du musst nicht, sage ich und ziehe die Flasche zurück. Doch, gerne. Ein letztes Glas. Aber können wir jetzt bitte über dich reden? Ich schenke ihr nach und hole neue Eiswürfel aus der Küche. Dann sitzen wir auf den Kissen und am Fenster, während draußen die Dämmerung anbricht. Obwohl Anniken nicht zu Hause ist, schläft Ella tief und fest. Alex sieht alle paar Minuten nach ihr, um sich zu vergewissern, dass sie atmet und dass es ihr gut geht. Gegen 22:30 schickt er Anniken eine Nachricht und fragt, ob sie sich amüsiere, und sie antwortet, dass sie bald nach Hause kommt. Ich begleite sie noch nach unten und drücke sie ganz fest, ehe sie sich auf den Weg zu ihrer kleinen Familie macht. Ich sehe ihr nach, wie sie in ihrem viel zu großen Wollpulli und mit ihren zerzausten Haaren die Straße hinunterschlendert. Sie dreht sich noch einmal um und winkt mir zu. Dann geht sie mit beschwingten Schritten weiter. Zu Hause legt sie sich zu Alex aufs Sofa und fragt, ob es ihm gut geht. Mir geht's prima, sagt er, und sie kuschelt sich an ihn und fragt, ob er Lust hat, bald mal mit ihr auszugehen. Ihre Mutter könne in der Zeit auf Ella aufpassen. Das fände ich schön, sagt Alex. Wollen wir ins Bett? Wenn die Welt morgen untergeht, flüstert Anniken über Ellas Wiege gebeugt, bin ich froh, dass ich dich kennengelernt habe. Kommst du? Fragt Alex und hebt die Bettdecke an. Als Philipp und ich mal darüber sprachen, wie es wäre, ein Kind zu haben, meinte ich, dass ich vielleicht einen guten Vater abgeben würde. Er lachte. Du meinst eine gute Mutter? Nein, einen guten Vater. Ich dachte dabei an die Erwartungen, die an Mütter und Väter gestellt werden. Eine Mutter soll alles zugleich sein, klug und warm, streng und gerecht, allwissend und stets zur Stelle. Ein Vater hingegen kann morgens zur Arbeit gehen und sich abends ausruhen. Er soll nur grillen und Auto fahren und Zeitung lesen und wissen, wo seine Frau die Schokolade versteckt. Natürlich bin ich für geteilte Elternzeit und mag weiche Männer. Deshalb hatte ich mir ja Philipp ausgesucht, den weichsten und liebsten Mann, den ich kenne. Ich bin für eine Neudefinition der Mutter- und Vaterrolle, aber gleichzeitig bin ich mir sicher, dass ich als Mutter alles selbst machen und irgendwann an Stress und Schlafmangel zerbrechen würde. Ich könnte weder um Hilfe bitten, noch welche annehmen. Ich wäre eine Mutter, die dem Vater unentwegt Vorwürfe macht. Das Pausenbrot ist nicht richtig, du hast den falschen Strampler eingepackt, wir hatten uns doch auf einen anderen Kindersitz geeinigt. Kriegst du denn gar nichts mit? Hörst du mir überhaupt zu? Hast du Tomaten auf den Ohren? Ich war den ganzen Tag zu Hause und habe geputzt und gewaschen und musste mir die Nacht um die Ohren schlagen, weil du ja deinen Schlaf brauchst. Und morgens fährst du zur Arbeit und unterhältst dich dort mit erwachsenen Menschen, während ich immer nur zu Hause oder mit dem Kinderwagen unterwegs und so langsam ziemlich matschig in der Birne bin. Willst du, dass ich zu Hause bleibe? Ach, du machst doch eh alles falsch. Und ich hocke dann im Büro und werde verrückt beim Gedanken daran, was du gerade wieder anstellst. Es kann so viel schiefgehen. Es kann so verdammt viel schiefgehen. Vertraust du mir nicht? Nein. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Kind, denke ich nicht an die schönen Dinge. Ich denke an den Norovirus und an Schlafmangel. An ein Kind, das im Supermarkt rumquengelt und an mir zerrt, wenn ich müde bin und lieber allein wäre. An ein Haus, in dem niemals Ordnung herrscht. An Rechnungen und früher Abendessen und Nächte, in denen man plötzlich hochschreckt und ins Kinderzimmer rennt, um nachzusehen, ob das Kind noch am Leben ist. An das erste Fieber. Ich denke an alles, was dem Kind zustoßen könnte. Natürlich ist mir bewusst, dass ein Kind viel mehr ist als die Summe dessen, was ihm widerfahren kann. Und ist er erst mal da, dieser kleine Mensch, den man liebt, wie man noch nie jemanden geliebt hat, wiegt dieses Gefühl alles andere auf. Es heißt, in dir wird ein Raum geöffnet, von dem du nichts wusstest, ein unendlich großer Raum, etwas Ewiges in deinem sterblichen Körper, damit deine Liebe weiterlebt, wenn du tot unter der Erde liegst. Aber ich habe das Recht, diesen Raum verschlossen zu lassen und damit allem zu entgehen, was darin wartet. Dinge, vor denen es mir graut und die mir unwillkürlich in den Sinn kommen, wenn man mich fragt, ob ich Kinder will. Die Frage setzt jedes Mal einen Strom aus Ängsten und Gedanken in mir frei, die sich auf meiner Zunge zu einem großen Nein formen. Aber ich schlucke es immer runter und sage etwas Diplomatisches wie, jetzt will ich noch keine Kinder oder im Moment passt es nicht so gut oder wer weiß, was in 1-2 Jahren ist. Irgendeine schwammige Antwort, um Folgefragen zu vermeiden. Anniken hat mal gemeint, meine Gedanken rund ums Kinderkriegen würden sie an die Argumentation von jemandem erinnern, der sich nicht verlieben will, weil irgendwann Schluss sein könnte. Dabei habe ich gar keine Angst davor, dass irgendwann Schluss ist. Ich habe Angst davor, in einer Beziehung eingesperrt zu sein, die mir wehtut. Von einem Partner kann man sich trennen oder sich scheiden lassen. Man muss nie wieder miteinander reden, wenn man nicht will. Aber dein Kind kannst du nicht verlassen. Mutter bist du für den Rest deines Lebens. Anniken kann sich nichts Schöneres vorstellen. Mir macht der Gedanke einfach nur Angst. Ich sitze im Bus, um zum Elternhaus meiner Mutter zu fahren. Als ich das letzte Mal dort war, muss ich 3 gewesen sein. Ich habe kaum Erinnerungen an das Haus, aber ich kenne es von Fotos. Dass meine Großeltern es verkauft haben und nach Spanien ausgewandert sind, ist jetzt 30 Jahre her, mindestens. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wenn ich ihn überhaupt je hatte. Die Bushaltestelle liegt abgeschieden im Nirgendwo. Außer mir steigt niemand aus. Ich hole mein Handy hervor, öffne die Karten-App und folge dem Pfeil. Schließlich taucht das Haus vor mir auf. Es sieht genauso aus, wie ich es von den Fotos in Erinnerung habe. Vor dem Eingang parkt ein Auto, der Garten ist riesig und in einer Ecke steht ein Trampolin. Ich nehme allen Mut zusammen und drücke die Klingel. Als nichts passiert, gehe ich ums Haus herum, spähe durch die Fenster und lege mir ein paar Erklärungen zurecht, falls doch jemand zu Hause ist oder plötzlich zurückkommt und mich fragt, was ich hier treibe. An der Hauswand wachsen Sträucher mit kleinen Himbeeren, die gerade richtig weich und schön sauer sind. Als ich mir sicher bin, dass tatsächlich niemand da ist, steuere ich auf das Trampolin zu, kicke die Schuhe von den Füßen, klettere über einen Hocker nach oben, stelle mich genau in die Mitte des Sprungtuchs und werfe einen Blick Richtung Haus. Ich springe, bis ich außer Atem bin, spüre die Schwerelosigkeit, werde abwechselnd hochgeworfen und nach unten gezogen, springe höher und höher und lasse mich fallen. Bestimmt wohnt hier eine Familie mit Kind, vielleicht auch mit mehreren Kindern, eine Familie mit Trampolin und Himbeersträuchern. Vielleicht wachsen um die Ecke auch Johannisbeeren. Hoffentlich haben die Kleinen hier eine schöne Kindheit. Hoffentlich sind sie hier glücklich. All diese Gedanken schwirren mir dort auf dem Trampolin im Kopf herum. Ja, irgendjemand hat hier eine glückliche Kindheit. Bevor meine Mutter von zu Hause ausgezogen ist, hat sie hier die letzten Jahre in einem Zimmer im Keller gewohnt. Es gibt sogar einen separaten Eingang, gleich neben der Garage, wo ich noch nicht geklingelt habe. Im nächsten Moment kommt ein Mädchen, vielleicht 14, 15 ums Haus. Es bleibt stehen und sieht mich an. Und bevor ich vom Trampolin klettern kann, werde ich noch ein paar Mal hochgeworfen. Als ich ihr zuwinke, kommt sie näher. »Wer bist du?« fragt sie. »Tut mir leid, ich habe geklingelt, aber es hat keiner aufgemacht. Meine Eltern sind in unserem Ferienhaus. Kennst du sie?« Ich schüttle den Kopf. »Nein, ich bin zufällig vorbeigekommen und habe das Trampolin gesehen. Ich hatte sowas nie. Du kannst es haben. Wir haben es bei eBay reingestellt.« »Ich habe leider keinen Garten«, sage ich, und binde mir den 2. Schuh zu. »Schade. Aber danke fürs Angebot«, sage ich und richte mich auf. »Wohnst du hier in der Nähe?« »Nein, ich bin zu Besuch.« »Bei wem?« Ich zeige ziellos in die Landschaft. »Kennst du bestimmt nicht.« Ich räuspere mich. »Okay.« »Tut mir leid«, sage ich und zupfe mein Kleid zurecht. »Ich gehe dann mal. Sorry, dass ich einfach so auf euer Trampolin geklettert bin. Ach, ich habe auch ein paar Himbeeren geklaut«, sage ich und zeige zur Hauswand. »Kein Problem. Irgendwer muss sie ja essen und ich kann Himbeeren nicht leiden.« »Wie schade.« Sie zuckt die Schultern. »Mach's gut«, sage ich, winke ihr noch einmal zu und gehe los. »Willst du welche mitnehmen?«, ruft sie mir nach. Ich drehe mich um. »Meine Mutter macht bestimmt wieder den ganzen Sommer irgendwelche Nachtische mit Himbeeren. Je mehr du mitnimmst, desto weniger muss ich davon essen.« »Wenn das wirklich in Ordnung ist?« »Warte, ich hol schnell eine Dose.« Sie verschwindet um die Ecke. Vielleicht nimmt sie den Kellereingang. Ich stehe wie angewurzelt auf dem Rasen und überlege, ob ich mich schnell zur Haltestelle verdrücken soll. Aber sie würde mich auf der Straße sehen. Es gibt weit und breit nichts, was die Sicht versperrt. Nach ein paar Minuten kommt sie zurück, reicht mir eine Tupperdose und sagt, ich könne so viele Himbeeren pflücken, wie ich will. »Willst du etwas dafür haben?«, frage ich, aber sie schüttelt den Kopf. »Nur zu. Die Dose kannst du ruhig behalten. Meine Mutter hat Tausende davon.« Zögerlich gehe ich auf die Himbeersträucher zu. »Wie lange wohnt ihr schon hier?«, frage ich und pflücke ein paar Beeren. »Schon immer«, sagt sie. »Und? Gefällt's dir hier?« »Nein«, grinst sie. »Oder, naja, ist halt ein bisschen langweilig. Hier zu leben, meinst du? Du lebst in der Stadt, oder?« Ich nicke. »Schon immer?« »Ja.« »Noch 3 Jahre, dann ziehe ich auch in die Stadt.« Ich lächle vorsichtig und halte die Tupperdose hoch, die schon halb voll ist. Aber das Mädchen bedeutet mir, weiterzumachen. »Gehört das Trampolin dir?«, frage ich. »Ja, aber ich war da schon seit Jahren nicht drauf.« »Warum nicht? Immer nur Trampolinspringen ist auf Dauer ganz schön lahm. Man muss ja nicht jeden Tag drauf, aber vielleicht ab und zu. Ich bin schon mindestens 100 Jahre auf dem Ding rumgehüpft.« Ich zucke die Schultern und pflücke weiter. Als die Dose voll ist, bringt das Mädchen mir den Deckel. Ich rapple mich auf und schiele zum Trampolin rüber. »Kannst du irgendwelche Tricks?« »Ich kann einen Salto.« »Zeigst du es mir?« »Wie man einen Salto macht. Wie du einen machst. Danach verschwinde ich auch.« »Ich habe das aber schon ewig nicht gemacht«, sagt sie und wirkt plötzlich unsicher. »Du musst nicht, wenn du nicht willst. Ich kann's ja mal versuchen.« Sie klettert barfuß aufs Trampolin und macht nach 2, 3 Hopsern den ersten Salto. Dann noch einen und noch einen, vorwärts, rückwärts. Ich stelle die Tupperdose ab und applaudiere. Das Mädchen grinst und klettert nach einem allerletzten Salto wieder herunter. »Macht Spaß, oder?«, frage ich. »Ja, schon. Ich hatte lange keine Lust mehr aufs Trampolin, aber jetzt hat's echt Spaß gemacht.« »Das freut mich. Aber jetzt muss ich los. Mein Bus kommt bald. Wenn du willst, kannst du ja mal wieder vorbeikommen und ein bisschen Trampolin springen, falls es bis dahin niemand abgeholt hat.« »Danke«, sage ich, winke ihr noch einmal zu und halte die Tupperdose hoch. Sie geht zurück hinters Haus, auf wackeligen Beinen. Bestimmt macht sich gerade ein Gefühl der Schwere in ihr breit. Der Boden federt nun mal nicht so schön wie das Trampolin. Im Bus esse ich ein paar Himbeeren, während am Fenster Äcker und Häuser und Pferde vorbeigleiten, die Schule meiner Mutter, die geschlossen wurde, weil man in der Nähe ein moderneres Gebäude hochgezogen hat. Ab und zu steigt jemand ein oder aus und dann bin ich zurück in der Stadt am Busbahnhof, wo mein Rad steht. Ich schreibe meiner Mutter eine Nachricht und berichte ihr von meinem Ausflug. »Hebst du mir ein paar Himbeeren auf?«, schreibt sie zurück. »Und hast du Lust, später vorbeizukommen? Ich könnte was kochen. Zum Nachtisch essen wir dann Himbeeren.« »Heute kann ich nicht«, antworte ich. »Aber komm du doch die Tage vorbei. Ich besorge Vanillesoße.« Meine Mutter hat das Haus nicht mehr gesehen, seit es verkauft wurde. Als ich noch zur Schule ging, habe ich sie mal gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, wieder in die Gegend zurückzuziehen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die meisten Menschen irgendwann nach Hause zurückkehren und in einem Umkreis von weniger als 3 Kilometern um ihren Geburtsort sterben. »Eher würde ich mich erhängen«, lautete ihre Antwort. Anniken sitzt mit Ella auf dem Schoß auf einer Bank und weint. Ella braucht eine frische Windel, aber Anniken hat keine dabei. Bevor sie los sind, hat sie die Tasche nicht kontrolliert. Sie vergisst das nie, aber heute hat sie es vergessen. Und jetzt sitzt sie hier auf der Bank. Bis nach Hause sind es nur 10 Minuten mit dem Bus oder 30 zu Fuß. Aber für Anniken fühlt sich der Weg unendlich weit an. Und deshalb weint sie, während aus einer Brust Milch in die Stilleinlage sickert. Warme Muttermilch, die sich bald kühl anfühlt. Ihr Haar ist zerzaust und voller Knötchen. Heute Morgen konnte sie sich wieder nicht zum Duschen aufraffen. Und weil sie Knötchen hasst, hat sie sich einen Pferdeschwanz gebunden, um nicht daran denken zu müssen. Und sie versucht, Ella in den Kinderwagen zu legen. Aber Ella heult und schwitzt. Es ist heiß heute. Die Luft ist drückend und schwül und Anniken ruft Alex im Büro an, aber er nimmt nicht ab. Also versucht sie es bei mir und ich gehe ran. Ich bin ja nur zu Hause. Und als ich höre, dass sie weint, frage ich, Anniken, was ist denn los? Sie sagt nur, wo sie ist und dann, kannst du kommen? Und ich mache mich auf den Weg, besorge Windeln im nächstbesten Geschäft und dann gehen wir mit der jammernden Ella in den Park und während Anniken sie mit zitternden Händen wickelt, greift Ella nach meinen Fingern, sieht mich mit großen Augen an, schluckt ein paar Mal und da breitet sich auf ihrem kleinen Gesicht ein zahnloses Lächeln aus. Und ich lächle zurück, während Anniken die volle Windel aufrollt und neben sich ins Gras legt. Und als sie mit Wickeln fertig ist, schlägt sie die Hände vors Gesicht und bricht erneut in Tränen aus. Ich rücke näher zu ihr, immer noch mit Ellas Händchen um meinen Zeige- und Mittelfinger. Mit der freien Hand streiche ich Anniken über den schweißnassen Rücken. Mein Vater starb, bevor er wusste, dass er nie Großvater werden würde. Wenn er noch am Leben und ich Mutter wäre, in einer anderen Welt, in einem anderen Leben, ich hätte meinen Sohn nach ihm benannt. Im Kindergarten haben wir immer Vater, Mutter, Kind gespielt. Ich war meistens das Kind oder der Hund, wenn wir mehr als drei waren. Einmal wollte ich aber der Vater sein. Du kannst kein Vater sein, meinten die anderen. Klar kann ich das, protestierte ich, setzte mich hin, las Zeitung und kraulte den Hund. Jetzt gibt's Essen, rief die Mutter. Bäh, quengelte das Kind. Psst, machte ich. Nach dem Essen gibt's Eis. Und schon war das Kind still. Morgen muss ich ganz früh zur Arbeit, sagte die Mutter. Bäh, machte das Kind wieder. Ich hab morgen frei, sagte ich, und das Kind klatschte in die Hände. Jetzt gibt's wieder Essen, sagte die Mutter. Wir haben doch gerade erst gegessen, sagte ich. Bäh, machte das Kind. Ich hab keine Lust mehr, sagte ich. So geht das nicht.